mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Herzlich willkommen. Das sind die Waffeln einer Frau. Heute mit einem ganz, ganz tollen Kollegen von mir. Bernhard Hoeker ist da. Clemens, ja. Ich kann dir sagen, ich kenne ja den Bernhard schon sehr, sehr, sehr lange. Ich verbinde den eigentlich mit dem Beginn meiner Karriere. Und Bernhard und ich, wir werden auch im Gespräch kurz darauf eingehen, wie schade es ist, dass wir uns gar nicht mehr so oft sehen, weil wir diese Sendung alle nicht mehr machen, wo man früher mit dabei war.
Ja.
Wir sind jetzt entweder zu alt oder zu erfolgreich.
Zu erfolgreich ist die Antwort.
Wie auch immer. Der Bernhard, der macht so wahnsinnig viel, aber er hat zum Beispiel auch ein Kinderbuch geschrieben über Geräusche.
Das hätte man nicht gedacht,
ja. Nee, das hätte man nicht gedacht. Also jedes Geräusch ist einer Sache zuzuordnen. So, also das wird sehr, sehr, sehr spannend tatsächlich. Und ansonsten ist das ein Gesprächspartner wie aus dem Buche. Ping-Pong, schnell.
Ist super.
Weißt du allem was zu sagen und gilt ja als einer der schlauesten Menschen Deutschlands. Hier bei uns im Gespräch heute Bernhard Hoeker. Ladies and Gentlemen, es wird lustig. Bernhard Hoeker ist bei uns.
Hallo, einen wunderschönen guten. Was für eine Uhrzeit haben wir eigentlich jetzt?
Es ist ganz egal.
Es ist Podcast-Welt, ne?
Wir senden den ganzen Tag.
Deshalb grüße ich ganz herzlich aufs Fahrrad, auf die Joggingstrecke. Ich grüße in die Einschlafphase. Ich grüße auf den Weg in die Arbeit und ich grüße in die Werkstatt oder bei der Hausarbeit.
Aber, das darfst du nicht unterschätzen, wir senden natürlich auch in die UKW-Stationen. Und da sind sehr, sehr viele auch, die uns am Wochenende senden, entweder am Samstag oder am Sonntag.
UKW-Station, das ist was für eine, welche Klinik ist das?
Kann ich dir nur sagen, das sind sehr viele Insassen auf jeden Fall. So viel kann ich dir schon mal verraten. Wir haben gerade eben sehr lustig darüber gesprochen, wie sich Bernhard sein perfektes medizinisches Betreuungsprogramm vorstellt. Möchtest du mir das bitte nochmal kurz auseinanderklamüsern?
Ich möchte sagen, dass wir damit eingestiegen sind, dass wir optisch eingeschränkt agieren, älter wir werden.
Ja, oh Mann, du hast so recht.
Das ist im Laufe der Zeit, sind einfach die Schriften kleiner geworden. Das ist so ein Trend. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und wie man so mit seinem Körper umgeht. Und dann habe ich nur kurz erzählt, dass ich ja eigentlich einmal im Jahr in eine Klinik gehen möchte. Dann werde ich Montagmorgen in eine Vollnarkose gelegt. Mhm. Und wenn ich Dienstagabend wieder
erwache,
dann sind meine Fußnägel gemacht, meine Haut ist durchdermatologisiert, also alles weggescreent und weggeschnitten, was da weg muss.
Ja.
Die Augen gelasert. Wenn das sein muss. Also es geht mir nicht um Schönheit, es geht nur um Gesundheit.
Ja.
Alles ist gespiegelt, wo man mit irgendwelchen Geräten reinfahren kann.
Oh.
Und danach ist man einfach, dann weiß man Bescheid. Man war zwischendurch mal in der Röhre und dann...
Das klingt ziemlich gut. Bei mir hat es schon mit Schönheit zu tun und ich würde auch mich freuen, wenn die ein oder andere Sache entfernt würde und
woanders wieder,
keine Ahnung, aber so, dass man einfach sagt, hol das Beste aus mir raus, ohne dass es fies wird, weißt du?
Ich glaube, wenn das
möglich wäre.
Ich glaube, dann müsste man dich montags morgens um 8 Uhr in die Vollnarkose legen.
Und um 9:30 wäre ich schon wieder zu Hause zum Frühstück.
Genau, exakt.
Nee, okay. Aber machst du nicht so? Ich habe letztes Jahr so ein Check-up gemacht und es war ganz toll. Ich hatte so gute Werte. Ich habe ja Hühner und ich dachte, ich habe bestimmt einen sechsstelligen Cholesterinwert, weißt du? Weil ich mir dachte, bei den ganzen Eiern, ich habe ja jeden Tag, ich glaube, 12 Eier oder so und die muss ich natürlich verarbeiten. Das heißt, ich mache auch Ei in Speisen, wo eigentlich gar keins rangehört. Einfach nur, weil ich es kann.
Ja,
da habe ich so ein Check gemacht und es war toll. Das war ganz toll. Und ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum man, wenn man die Möglichkeit dazu hat, das nicht häufiger macht oder eben zumindest so ein Minimalcheck irgendwie so häufig, wie es die Kasse zahlt.
Also ich kann das nur jedem empfehlen, dass es wirklich, danach geht es einem besser. Die meisten haben nur Angst, dass man was findet.
Ja.
Und das ist natürlich blöd.
Das ist irgendwie, wie soll ich sagen, kontraproduktiv tatsächlich.
Aber
also manche machen dann Tests, aber nicht die ganz schlimmen, weil sie sagen, okay, gut, also manches will ich dann auch nicht wissen. Es ist totaler Schwachsinn. Man geht da raus und mir hatten sie gesagt, also ich hebe im Prinzip die gesamten Durchschnittswerte vom Berliner Westen, sage ich jetzt mal. So gut sind meine Werte.
Das heißt, wenn wir mal in der Zeitung lesen, dass Berlin die gesündeste Stadt Deutschlands ist dein Wert der entscheidende gewesen. Ah, das ist gut, muss ich mir merken. Dann gehe ich hier hin, dann bin ich im Schnitt gesünder.
Dann bin ich im Schnitt gesünder. Das ist sehr schlau. Ich wäre auch ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn meine Werte nicht gut gewesen wären. Weil ich tue so viel irgendwie davor und ich ernähre mich so gesund und ich mache das irgendwie, dann wäre ich wäre richtig beleidigt gewesen.
Nein, ich mach nichts dafür. Ich habe mir jetzt eine Waage gekauft, die mir mein Alter angibt. Aber die kennt mich noch nicht gut genug. Die ist schlecht im Schätzen. Da bin ich irgendwie 2 Jahre älter.
Ah, die gibt dir dein also so
ja,
das
dieses Gewicht, dann den Körperfettanteil, den, okay. die, nicht die Luftfeuchtigkeit, Körperwasseranteil, ja. Knochenmasse oh. und
okay.
sowas alles.
Okay, ich habe sehr schwere Knochen und viel Wasser. Also ja. bin ich, ist man dann älter oder jünger?
Das ich hab keine Ahnung.
Ich könnte mir einreden, ich sei sehr saftig noch.
Ich warte ja darauf, ich habe die jetzt ganz neu. Ich hoffe ja, dass ich das Alter, was mir die Waage angibt, irgendwann überhole.
Ja.
Dass einfach nur die Waage immer dasselbe Alter angibt und ich werde nur immer älter und lass die Waage hinter mir.
Oh, damit, daran kann man sich auch, ich sag mal, so einen halben Tag pro Woche kann man sich daran hochziehen.
Ja, aber jetzt mal umgekehrt. Du hast erzählt, du hast Hühner? Was
ja.
für Hühner? Wie viele? Welche Rasse? Groß, klein, Zwerghühner?
Ich habe gemischte Hühner und die nehme ich häufig aus Legebatterien, werden die dann freigelassen und dann nehme ich dann immer ein paar.
Du rettest
und
Hühner quasi.
Dann haben wir auch einen Hahn und wir haben alle möglichen Sachen. Früher auch beim Hühner, bei so einem richtigen Hühnershop mal gekauft hier in Berlin. Gibt, glaube ich, nur einen da im tief im Osten. Da fährt man ewig lang hin und da kann man sich welche aussuchen und die legen Eier und
ja
man gibt vorne was rein und hinten kommt was raus. Das ist für mich,
ne?
finde ich, eine ideale Geschichte.
Ja, ich habe auch überlegt, dass das ist einer der Dinge, die für nicht vegetarische Ernährung spricht,
ja.
dass es bestimmte Dinge gibt, die wir Menschen gar nicht essen können, wie zum Beispiel Regenwürmer und Kram, der in der Erde rumliegt.
Ja.
Und Hühner picken das ja alles auf und machen daraus eine Nahrung,
ganz
die
genau.
man ja dann wiederum essen kann.
Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, ohne jetzt den Veganern an dieser Stelle auf den Fuß zu steigen, dass meine Hühner unter großen Schmerzen diese Eier legen. Ich habe sogar das Gefühl, dass es ihnen mitunter Spaß macht, dieses Ei zu legen. Und dann würde ich es auch irgendwie als respektlos empfinden, das nicht zu essen. Weil ich weiß, wie lange die da manchmal sitzen und dieses Ei dann legen. Ich war noch nie dabei, wenn so ein Ei live gelegt wurde.
Nee.
Du doch bestimmt schon.
Ich hab's gefilmt.
Nicht dein Ernst.
Ich hab's gefilmt.
Und wie würdest du sagen, was fällt dir ein, wenn du an dieses Bild denkst?
Der schwarze Zwerg Orpington legte seine ersten Eier, indem er noch auf der Schlafstange saß.
Nein.
Dem Sichtfenster, dem Hintern entgegenreckte und dann das Ei einfach fallen ließ. Und dann habe ich mein Handy in der Zeitlupenfunktion dahingestellt und eine halbe Stunde später so durchgescrollt, bis ich entweder endlich an der Stelle war. Und jetzt gibt es irgendwie so ein 4-Sekunden-Video, wo ein Ei aus einem Po auf den Boden fällt.
Oh, ein richtiger Hühnerporno.
Das stimmt. Was
ja.
heißt man? Porno ist doch die...
Porno ist eigentlich andersrum.
Nee, ja.
Aber du kannst dir rückwärts angucken. Boah, wie das Ei in diesem Po verschwindet. Ekelhaft.
Ich habe das Gefühl, dass wir im Internet verschiedene Webseiten besuchen. Habe ich gerade das Gefühl?
Ja, es kann sehr sein. Es kann gut sein, aber ich komme da nicht absichtlich drauf. Ich falle da immer wieder drauf. Ja,
nee,
und bin so paralysiert, dass ich das nicht umschalten kann.
Ja, ich habe ja Porno irgendwann mal umdefiniert. Also Porno ist ja eigentlich, geht's ja um Sexualität in expliziter Form, aber Porno ist für mich eigentlich alles, wenn ein Mittel zum Selbstzweck ist. Also so ist zum Beispiel die letzte Versuchung Christi ist quasi ein Folterporno, weil es geht nur darum,
ja.
die Foltersituation, in der Jesus war, ist der Selbstzweck, auch wenn es da nicht so um Sexualität geht.
Nee, verstehe. Ach, wie schön, dass wir jetzt auch noch die Kirche so am Rande gestreift haben.
Irgendwie. Nein, nur den Glauben. Die
nur
Kirche
den
nicht.
Glauben. Also gut, Sex und Kirche haben wir jetzt schon mal. Jetzt können wir uns den wichtigen Dingen...
Wir haben die Veganer, haben wir.
Ich bin aber absolut pro vegan, gell? Ich kann es auch nicht verstehen, dass man da immer noch so mit den Augen rollt, wenn jemand sagt, ich möchte vegan sein oder so. Im Gegenteil, ich muss echt sagen, dass man inzwischen, das ringt einem ja sehr viel, wie soll ich sagen, Begeisterung ab, wenn Menschen sich überhaupt, ich finde es sowieso immer toll, wenn Leute was durchhalten so. Und vegan machst du ja nicht, weil es besser schmeckt, auch, aber das machst du halt wirklich mit einer Mission. Also das machst du ja, weil du was erreichen willst. Und so erreicht man halt auch sehr viel.
Also das ist das, was ich, also erstmal essen natürlich alle, die nicht vegan sind, essen ja auch vegan. Ich esse ja auch Dinge, die nicht vom Fleisch sind.
Ja.
Und ich habe auch schon vegan gegessen, ohne es zu merken. Und das war natürlich das total lecker. Also du isst was und hast halt nur kein Huhn mit reingeschnibbelt, sondern das ist halt einfach, das ist total lecker. Also ich habe da gar nicht, die sollen das machen, wie sie wollen. Das ist völlig. Ich finde nur, wenn ich einen Schnitzel sehe, ist das wirklich. Also ich bewundere Veganer oder schon Vegetarier, weil ich bin totaler Fleischliebhaber. Mhm. So ein richtig gutes, angebratenes Steak, so ein Hochwert.
Aber vielleicht brauchst du das auch. Weißt du was, stell dir mal vor, was vielleicht mit dir passieren würde, wenn du das nicht ab und zu dir mal zuführst. Vielleicht würdest du zugrunde gehen. Oder vielleicht würde irgendwas überhaupt nicht mehr funktionieren in deinem Leben.
Vielleicht würde die Waage aber auch mein wirkliches Alter anzeigen. Das könnte natürlich sein.
Meinst du, die Waage kann wirklich erspüren durch deine kleinen Fußsohlen, also ob du Fleisch gegessen hast?
Wieso habe ich kleine Fußsohlen?
Das sage ich nur, weil das einfach bei den Zuschauern unheimlich gut ankommt und den Zuhörern.
Das ist sehr nett, das macht einen nämlich jung, denn im Alter werden ja die Fußsohlen breiter, weil das Gewebe sich nicht auflöst, das ist was anderes, sondern
plattwalzt.
Ja, also weil es schlicht und einfach das Gewebe nachgibt.
Und dann hat man ja noch diese oft ein halb Zentimeter dicke Hornhaut, die sich im Sommer, wenn man viel über Gras läuft, grün färbt.
Und nicht mehr weggeht.
Ich kannte mal jemanden, der hat es mit einem Schwingschleifer entfernt.
Nein,
das. Ja, aber da musste man sehr gut arbeiten, weil wenn du natürlich mit so einem Schleifgerät, womit du sonst eigentlich alte Bauernschränke abschleifst, wenn du da natürlich an deine Füße gehst, da musst du schon genau wissen, wann Schluss ist.
Es kommt auf die Körnung an.
Absolut. Das kommt,
also ich sag mal, bei einem 80er Korn, denke ich mal, da bist du schnell durch. Aber wenn du so einen 240er hast oder einen 320er, da kannst du schon eine ganze Weile. Noch besser ist, wenn du einen Tremel nimmst.
Tremel?
Stell dir so eine handgroße Bohrmaschine und vorne sind ganz kleine Schleifdinger drin. Damit kannst du in Holz so Strukturen
natürlich
reinmachen.
Natürlich, das haben die im Nagelstudio.
Ja, genau. Und das gibt's aber auch für die Werkstatt. Und damit kannst du quasi beim dicken Zeh diese Rille aussparen, dass wenn du die Hornhaut nur auf dem Ballen und auf dem ersten Abschnitt hast, kannst du ganz gezielt dran arbeiten. Ich habe zum Beispiel meinen Namen reingeschrieben. Genau. Und damit Epoxid hat's ausgegossen. Nein, lustige Bilder.
Wir haben nie daran gezweifelt, dass du anders bist als andere, aber so? Du bist heute in Berlin, weil du heute Abend auf der Bühne stehst und spielst dein Programm. Das ist ja jetzt auch nicht mehr so gewöhnlich in diesen Zeiten. Bist du ja aufgeregt?
Nee, nicht mehr, weil das Problem ist, ich habe im letzten Jahr schon mal gespielt, nach rund anderthalb, zwei Jahren Pause. Mhm. Und meine Lerndisziplin lässt zu wünschen übrig. Ist ungefähr so gut wie meine Sehstärke. So. Mhm. Nur, dass es dafür kein Hilfsmittel gibt, außer man, so. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen nach anderthalb Jahren und es hat trotzdem funktioniert. Also mir sind die Texte wieder eingefallen, ich konnte die Geschichten erzählen und es war auf einmal irgendwie das Programm viel kürzer, aber.
Ja, aber man sieht es auch mit anderen Augen, oder? Nach so langer Zeit.
Ich war selber überrascht.
Ja, ist ganz lustig.
Der macht aber tolle Sachen, dieser Kollege hier auf der Bühne, der an meiner Stelle steht. Ja, genau. Ja. Und deshalb bin ich jetzt nach vier Wochen Pause nicht ganz so aufgeregt. Es ist total faszinierend. Du stehst auf der Bühne und dann fängst du an mit dem ersten Satz und denkst, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das aufhört. Und dann fällt das aber wie an so einer Perlenschnur, kommen die Sachen nacheinander aus einem herausgesprudelt.
Ja, und ich frage mich immer, weil ich mache sowas ja nicht. Ich mache ja nicht ein Programm, was so und so lang dauert und da muss eins aufs andere aufbauen. Aber ich frage mich dann manchmal, wie ist das eigentlich, wenn man dann doch mal den Faden verliert? Weil theoretisch ist es dir ja wurscht auf einer Bühne. Es kann ja nichts passieren. Du machst einfach einen Spruch. Aber es wäre ja dann schon schön, wenn man irgendwann wieder in die Geschichte einfädeln könnte. Gibt's auch mal den Moment, wo du sagst, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es weitergeht?
Nee, weil ich rede ja sehr viel mit den Leuten. Also wenn mir irgendwann nicht mehr einfällt, wie es weitergeht, dann mache ich was anderes. Oder ich erzähle den Leuten genau das, dass ich gerade nicht mehr weiter weiß. Aber das ist eigentlich noch nie passiert. Mhm. Das merken die Leute auch nicht. Also wenn ich einen Teil der Geschichte weglasse, dann ist sie nur schneller fertig und vielleicht gar nicht mehr witzig. Oder ich erzähle was und ich gucke in tote Gesichter, die alle dies haben. Ganz ehrlich, was wollen sie von uns?
Ja, wer
wir
ist
sind
das?
Hier zusammen hergekommen, aber was reden sie da?
Und wo ist denn Cimino Rossi?
Und dann merke ich, stimmt, da habe ich diesen einen Teil vergessen,
der entscheidend ist.
Das ist für die Geschichte.
Ja.
Und dann erzähle ich es nochmal und dann funktioniert. Also es ist dann schon, das geht.
Aber irgendwie auch schön und da zu sitzen und dann und dazu stehst du den ganzen Abend? Also läufst du hin und bist du so ein Hin- und Herläufer? Machst du einen auf Mario Barth mit so einem Kabelmikrofon?
Nein,
oder?
Um Gottes Willen. Ich will meine Hände frei haben, damit ich, so wie jetzt auch, damit ich zeigen kann, wenn ich was erzähle, das ist meine Gestik, die ich dann brauche. Und ich laufe nach rechts und links, weil ich natürlich mit den Leuten vorne, rechts, hinten, oben, unten rede. Und ich muss mich eher zwischendurch mal konzentrieren, dass ich sage, so, jetzt bleib einfach mal ruhig stehen. Das hat manchmal mehr Energie als die Bewegung.
Ja, es gibt Leute, ich mache auch viel so Veranstaltungen und dann oft so diese Chefs oder Chefinnen, aber meistens ehrlich gesagt Männer, die dann vorne stehen und reden, die laufen manchmal so einen Winkel ab immer. Die laufen dann immer mit einem Schritt vor, zurück und dann Seite zurück. Ja. Und dann wieder vor, zurück und dann Seite
du
zurück.
Du musst mal beobachten.
So wie so ein Tango, wie so ein Rumba oder so, ganz lustig.
An welchen Stellen die nach hinten gehen, wenn die dann zum Beispiel auf der Bühne stehen, das habe ich schon beobachtet, gerade bei Firmenveranstaltungen, da steht dann da irgendwie der Chef und er sagt dann sowas, sie sind wirklich tolle Mitarbeiter, und dann geht er nach vorne und dann sagt er sowas wie, und wir haben gute Zahlen, und dann geht er ein Stück nach hinten und dann weiß man, so gut sind die Zahlen alle gar nicht. Also wenn
wir freuen uns auf eine Umstrukturierung und eine Neuorganisation unseres Organigramms, dann geht er ganz weit nach hinten.
Dann gehen die ein Stück immer so nach hinten. Mhm.
Ja, ja. Oh Gott, was habe ich schon viele schlechte Zahlen schön reden müssen, wenn ich in diesen Veranstaltungen irgendwie als Moderatorin aufkreuzte.
Meine Lieblingsanmoderation für mich war im Verband, glaube ich, der pharmazeutischen Industrie oder irgendwie sowas. Ja. Und dann war da der Vorstandschef und er hielt eine Rede und sagte, ja, so mal kurz zusammengefasst, wir haben ein schlechtes Jahr gehabt. Viele, die wir letztes Jahr hier hatten, sind diesmal nicht dabei und viele, die ich heute sehe, werden nächstes Jahr nicht dabei sein. Aber so ist es. Und jetzt Comedy mit Bernhard Hoecker. Und ich kam raus und hatte so ein Hallo. Jetzt die gute Laune.
Ich bleibe den ganzen Nachmittag.
Das war wirklich sehr lustig.
Aber wenn das der Verband der Pharmazie war, dann würde ich mal sagen, die können sich jetzt nicht mehr beschweren. Bei denen läuft es jetzt gut in den letzten Jahren.
Im Moment, ja. Aber das war damals eine andere Zeit.
Ja, es war eine andere Zeit.
Da waren die Leute noch gesund.
Mhm. Hast du dir mal Programme von früher angeguckt? Gibt es da Aufzeichnungen von so ersten Versuchen, deine ersten Programme?
Ja, es gibt, also das allererste Programm wurde aufgezeichnet. Mhm. Ich finde aber die Speicherkarte nicht mehr, leider. Er würde mich wirklich interessieren. Aber es gibt natürlich von meiner allerersten Aufführung und natürlich aus der Comedy Crocodiles Zeit, also Anfang der 90er gibt es Aufzeichnungen. Das ist unfassbar lustig, wenn ich die hier mit Bastian Pastewka und den anderen Kollegen zusammen, Kairo Wenzel und so, angucke und wir uns wirklich fragen, also, ob wir nichts gemerkt haben damals, weil das ist einfach nicht witzig. Mhm. Und ich habe mit dem Basti zusammen bei einer Veranstaltung alte Nummern gelesen. Das fanden wir selber langweilig. Mhm. Also es war wirklich ganz schlimm. Und wir waren natürlich völlig begeistert damals.
Mhm. Ja, aber vielleicht hat sich auch der Geschmack insgesamt geändert. Vielleicht warst du damals absolut auf der Höhe der Zeit des deutschen Humors. Nein.
Wir waren einfach schlecht.
Ja. Das Internet vergisst ja nichts. Und ich habe jetzt letztens bin aufmerksam gemacht worden auf viele, viele Folgen Freie Schnauze, die noch zu finden sind. Jetzt tu mal nicht so. Dafür haben wir den Comedy-Preis gewonnen, Bernhard.
Stimmt.
Ja.
Was haben wir denn da gemacht?
Ja, da haben wir Impro-Comedy gemacht. Und du warst der Einzige, der ein bisschen Ahnung hatte von Impro, weil du das natürlich schon kanntest irgendwie.
Ja, ja.
Und da war es ganz oft auch ganz wahnsinnig unlustig. Manchmal allerdings auch gut. Aber ich weiß noch immer, wenn wir nach oben kamen und waren manchmal so ein bisschen zerknirscht, weil es nicht so gut gelaufen war, dann stand oben immer so ein aufgeregter Redakteur, der uns in Empfang nahm und der wollte uns nicht schlechte Laune machen, weil er wusste, wir müssen noch 3 Sendungen aufzeichnen an dem Tag. Und da sagte er dann immer, wir haben uns totgelacht hier oben. Und dann wusste man schon, Gott.
Hat er nicht.
Hat er
ist
nicht.
Ein Schritt zurückgegangen.
Ja.
Und dann wusste man, dass es nicht so.
No.
Nee, Impro ist aber auch schwierig, zumal, ich muss mich echt nochmal gerade, ist das Ding mit diesen politischen Sachen gewesen?
Also jetzt, was sag mal, wir haben einen Comedy-Preis bekommen als Ensemble? Nein, da war doch, Mike Krüger hat das moderiert und dann hat er immer gesagt, spielt folgende Szene als Western. Und dann mussten wir, kaufe ein Brot in einer Bäckerei und dein Fahrrad wird vor der Tür geklaut. Und dann wurde reingerufen und jetzt spielt es als Porno. Und jetzt spielt es als gute Zeiten, schlechte Zeiten Dings. Stimmt. Und jetzt spielt es als Western.
Das war das Studio hinten rechts und nicht vorne links, wo genial daneben war. Ich habe das Studio hab ich jetzt
wir
wieder im Kopf.
Beide von uns sagen, wir können hinten rechts und vorne links. Und das können nicht viele sagen. Ja.
Stimmt. Oh ja. Oh ja. Jetzt erinnere ich mich da wieder. Das war lustig. Ich liebe das ja, Sachen in verschiedenen Genres dann zu spielen. Das macht einfach. Und die Leute finden es immer gut.
Total. Total.
Jetzt guckst
du dir jetzt nachher auf der Rückreise mal an wieder.
Ich habe ja mehrere Impro-Formate gemacht und bin mit den Titeln immer etwas durcheinander gekommen.
Geht's dir jetzt auch schon manchmal so, wenn du in so eine Talkshow kommst, um Promotion für irgendein Projekt zu machen, dass die dann so ein bisschen mal so zusammenfassen, was du alles schon so gemacht hast und dass das riecht schon so ein bisschen nach Nachruf? Dass man sich so denkt, oh Gott. Und alle sitzen da so mit so schiefgelegtem Kopf und denken sich,
Man hat Angst, dass der letzte Satz lautet, und am Ende hinterließ er.
genau. Ja. Geht dir das auch so?
Ich bin manchmal selber überrascht, was da alles drin ist. Ja. Also was auch so ist, ist manchmal sehr lustig, dass ich manchmal Und er ist auch Autor. Und ich dann denke, naja, das stimmt jetzt nicht. Also ich bin jetzt kein Autor. Und dann sagen die, naja, es sind 5, 6 Bücher, die du geschrieben hast. Und ich denke, ja gut, vielleicht bin ich doch ein Autor auch. Das kann schon sein. Wenn man das so als in seiner, also das, was man selber als Künstler so in Prio hat,
ja,
ist nicht zwingend das,
was wahrgenommen dann, wird
was
von außen.
Was wahrgenommen wird oder was in der Häufigkeit halt ist. Also ich sehe mich in erster Linie als Stand-Upper.
Mhm.
So. Aber jeder sagt, ich bin so ein Quiz-Typ, weil ich damit natürlich viel präsenter bin.
Hier, ich habe mir aufgeschrieben, fragt man dich, was machst du beruflich?
Ja.
Was antwortest du? Meine Frage hier.
Ja, Stand-Upper und manchmal sage ich Entertainer.
Und dann aber auch noch Autor, Schauspieler, Comedian, Impro, Dings. Und
aber das klingt ja so wie so der alte Karl der VI. Hier, Herzog über die Landen in Spanien und Fürst von vom südlichen Baden, Verweiser, der sowieso. Das ist bei mir einfach nur so ein, aber das primär, ich sage ja immer, Comedian ist ja immer so mein Lieblings, um zu beschreiben, dass man komische Sachen macht nach der Samstagnachtwende. Davor war es Komiker und danach ist man Comedian.
Ganz genau.
So eine Stilsache.
Das ist eine Stilsache. Ist genauso wie der Unterschied zwischen was? Comedian und Kabarettist.
Also wegen der Comedian macht es wegen dem Geld und der Kabarettist wegen des Geldes.
Ganz genau. Ich liebe es.
Der ist immer wieder lustig.
Ich auch.
Und den haben wir schon in den 90ern. War
ich
der
weiß,
schon alt.
Damals habe ich ihn noch gar nicht verstanden.
Ich auch nicht, aber ich konnte ihn fehlerfrei wiederholen.
Ach, das ist schön. Das macht Spaß mit dir. Du hast erst kürzlich wieder ein Buch geschrieben, weil du es selber ansprichst. Was macht Püüüp?
Ja, genau. Und zwar, diesmal ist es geht's in eine neue Welt. Vorher waren es ja quasi Reiseberichte über mein Hobby Geocachen und irgendwelche Touren, die ich gemacht habe. Und jetzt kam der Esslinger Verlag, also der Thienemann Esslinger, ein Kinderbuchverlag auf mich
ganz
zu.
Ganz berühmt.
Genau. Und ich habe natürlich sofort Nein gesagt, weil Kinderbücher schwierig. Und dann haben die gesagt, na, denken Sie doch mal drüber nach. Und dann habe ich das gemacht. Und mit der Eva von Mühlenfels zusammen haben wir dann eine Figur uns überlegt, Püüüp.
Mhm.
Es geht nämlich um eine Welt der Geräusche. Also Zielgruppe sind so 3- bis 6-Jährige. Viele Bilder, wenig Text. Schön zum Vorlesen und drüber reden. Das Besondere ist nämlich, dass in unserer Welt die Geräusche nicht einfach entstehen, sondern die werden gemacht. Jedes Geräusch ist eine Figur. Das heißt, wenn du in die Hände klatschst, dann klatscht es nicht, weil irgendwelche physikalischen Effekte zu Druckwellen führen. Nee, sondern das Geräusch Klatsch sitzt in deiner Hand, das kannst du nur nicht sehen, und macht jedes Mal, wenn du die Hände aufeinander klatscht, klatscht, Klatsch. So, und jetzt taucht auf einmal dieses Püüüp auf. Und Püüüp weiß nicht, wo es hingehört. Es sucht sein Zuhause.
Oh nein.
Und macht sich jetzt, ja.
Ich wüsste schon, wo man Püüüp unterbringen könnte.
Sag es, und ich werde sagen, Kind, ja, mach es.
Es ist ein
genau,
Püüüp.
Das ist die Erwachsenenfantasie.
Mhm.
Und ganz ehrlich, von Kindern habe ich das noch nie gehört. Das sagen nur Erwachsene. Das sollten die Erwachsenen mal im Kopf behalten.
Okay.
Denn Püüüp ist etwas völlig anderes. Aber Püüüp
anderes. Kommt aus der Puppe.
Aus der Puppe?
Puppe.
Aus der Puppe?
Kennst du nicht Puppe?
Nein.
Das Poloch, Puppe.
Das ist die Puppe?
Also manche sagen es so. Also habe ich aber schon lange keinen Kontakt
was
mehr mit denen.
Können, Barbara Schöneberger geht gerade einen Schritt zurück.
Das hat jemand gesagt, den ich kannte und ich fand, Puppe klingt ziemlich lustig.
Natürlich klingt das ziemlich
das,
lustig.
Was es ist. Nicht in speziellen Momenten würde ich vielleicht ein anderes Wort wählen, aber Puppe und Püüüp würden ja per se schon mal gut zusammenpassen. Wo wohnt denn Püüüp jetzt?
Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Soll ich das Ende des Buches verraten oder nicht?
Nein, nicht, weil ja mindestens die Hälfte aller unserer Hörer kaufen sich das ja morgen und sind dann enttäuscht, wenn du hier schon spoilerst.
Weil ich habe wirklich, mir haben schon Eltern erzählt, die haben mir gesagt, ganz ehrlich, ich fand es selber spannend und wollte es wissen. Und dann dachte ich so, ja gut, ist halt für 3- bis 6-Jährige, kann ich verstehen. Nein, es ist also das, wir haben halt, das Spannende ist halt, welches Geräusch nimmst du, als
ja.
Was für Kinder interessant ist.
Piep.
Und das erste Geräusch, was wir im Kopf hatten, war das Lachen eines Kindes, weil
ja.
Das natürlich ein wunderschönes Geräusch ist. Und wenn es dann beim Kind ist, das ist natürlich was total Schönes. Das Problem ist bloß, das ist ein Geräusch, das interessiert Eltern, finden Kinder aber total langweilig.
Ja, stimmt.
Was Kinder wirklich faszinierend finden, ist, wenn sie zum ersten Mal pfeifen.
Ja.
Wenn sie, die sitzen nur und machen
ja.
Und irgendwann machen sie und das ist Püüüp. Püüüp ist das Pfeifen eines Kindes, in dem Fall von Toni. Und ganz am Ende findet er natürlich sein Zuhause
oh.
Und ist natürlich total glücklich. Und meine Lieblingsseite ist eigentlich die davor, wo er absolut, er sitzt am Strand, also auch von Nico Renger total schön gemalt. Püb sitzt alleine am Strand.
Und ist fertig.
Du hast zwei Fische, die sich lieb haben, zwei Seesterne, die sich im Arm halten, zwei Wattwürmer, die sich im Arm halten. Und er ist ganz alleine und sagt, ich bin das langweilig, das blödste Geräusch der Welt. Niemand will mich haben. Und es ist wirklich, da ist man manchmal wirklich traurig.
Okay. Was willst du von mir?
Dinge passieren.
Da draußen steht eine Frau und gibt mir die ganze Zeit... Nee, ich möchte jetzt nicht spielen.
Ich bin am Arbeiten.
Ich rede jetzt mit Bernhard über seine Puppe und du störst mich jetzt nicht. Gerade ist er kurz davor. So. Steht da noch so. Macht so, weil sie möchte, dass ich ihr beklopptes Redaktionsspiel jetzt spiele. Mache ich aber nicht.
Ach so, das ist vorbereitet.
Ja, klar.
Ach so.
Naja, die Redaktion muss natürlich auch ein bisschen was machen, damit sie sich als Redaktion so weiterhin versteht. Auch hier monatlich eben dieses Geld in Rechnung stellen kann, was sie, also die, glaube ich, kriegen,
Puppe.
Die kriegen alle Geld, ja.
In ihre Puppe.
In die Puppe.
Das habe ich noch nie gehört, das Wort.
Nee, aber denk mal drüber nach. Mach doch mal ein Buch über Puppen. Verschiedene Puppen, die gibt ja auch große dunkle und kleine rosane und dicke, dünne.
Ich weiß. Es gibt
wulstige, magere.
Wir haben schon festgestellt, dass wir verschiedene Favoriten in unseren Browsern Kopfzeilen haben.
Entschuldigung. Mein Gott, ich kann meine eigenen Aufzeichnungen nicht mehr lesen. Mir ist schon ganz heiß.
Erst über Puppen und dann redest du über...
So.
Ja, jetzt hat sie einen schwarzen Pulli an. Ich kann dir sagen, warum der warm ist. Nicht wegen dem Pulli drüber, sondern wegen den drei Pullis da drunter.
Ja, aber das ist ja ganz eng, das ist ja durchsichtiges Material fast.
Ja, ich erkenne nichts vom...
Ja, ich kann jetzt auch nicht. Wir sind ja jetzt hier, um ein Interview zu führen.
Dass du jetzt sagst, du trägst durchsichtige Kleidung, die aber in verschiedenen Räumen sind.
Ja, aber das weiß doch der Hörer alles nicht. Also, wir können ja hier so ein...
Ich trage ja gar nichts.
Ich trage ja gar nichts. Warte mal.
Außer diesem Skianzug mit der...
Genau. Komm, gut, dann machen wir jetzt doch das. Jetzt hat die mich total rausgebracht, hier mit ihrem Ding. So, pass auf, hier klängt schon mal ein kleines Hütchen hier an... Soll ich das hier reinmachen in mein Haar? Oder ist es am Ende für dich? Oder ist es vielleicht so, sieht aber gut aus. Warte, ich mach's ein bisschen mehr in die Mitte. Hast du auch was zum Verkleiden?
Oh, ja, ich dachte, das hätte jemand vergessen, aber ich glaube, das hat was mit Absicht zu tun.
Bei uns passiert alles mit Absicht und trotzdem unabsichtlich.
Ah, verstehe.
Das sieht sehr gut aus. Also du schaust aus wie ein oberbayerischer Bürgermeister.
Ist so, das ist ja riesig.
Und ich schaue aus wie eine
Josephine
Mutzenbacher.
Bist du nicht vom Süden?
Doch, ich bin aus München, ja, Logo.
Ne? Das hab ich, das sieht man.
Aber, na, sehen tut man es nicht. Ich schaue urban aus. Urban könnte auch nördlich sein. Ich bin elegant wie eine Hamburger Bürgerin.
Es gibt eine Urban in München.
So, jetzt pass mal auf, lieber Bernhard, liebe Barbara. Heute wird's romantisch. Hm. Siehst du, da haben wir doch schon perfekt eingeleitet.
Ich frage mich, warum wir dann diese Sachen auf dem Kopf haben.
Uns wurde zugeflüstert, dass du, Bernhard, früher keine Folge der Soap Verbotene Liebe verpasst hast.
Das stimmt.
Das nehmen wir zum Anlass, euch mal eine schnulzige Szene spielen zu lassen. Wir haben jetzt wochenlang an einem Drehbuch gesessen und möchten nicht übertreiben, aber es ist sehr, sehr gut. Bitte spielt folgende Szene frei und bitte schön schnulzig. Die passenden Requisiten liegen neben euch. Barbara ist Clarissa von Schönstetten. Gibt's die?
Ja, also von Anstetten war es.
Ach, die heißt von Anstetten.
Genau.
Oh, ist es da, wo es immer um die Holding geht?
Ja.
Die
genau.
Holding. Was die machen Holding. Die nochmal her? Was stellen die her
Dinge,
in der Holding?
Dinge, Geld. Die machen was mit, dass Geld übrig bleibt.
Oh, das gefällt mir. Und du bist Johannes Graf von Hohenecker.
Ah, von derer zu Hohenecke. Ist übrigens eine Überlegung, ob das die Herkunft unseres Namens ist.
Na klar.
Derer zu Hoheneck. Ja, wir sind eventuell verwandt mit Honecker. Das ist das Lustige. Aber... Das ist eine Überlegung, rein Sprach, also vom
Aber eine
Namen
Überlegung
angeht.
Von dir und deiner
eine,
Familie?
Nee, weil wir kommen
du, ich
ja
überlege,
aus der
ob wir mit den Hohen, mit den derer zu Hoheneck verwandt sind.
Nee, also es gibt die Burg zu Hoheneck, gibt es im Pfälzer Raum.
Mhm.
So, und die nördlich davon ist das Saarland und da kommt ja Honecker her.
Ja.
Deshalb ist es naheliegend, dass Hohecker, Honecker, Hohecker, dass das irgendwie so zusammenhängt.
Ach.
Was wir definitiv sind, verwandt mit Helmut Kohl. Das ist mein Großonkel sechsten Grades.
Aber ist es nicht so, dass man mit jedem Menschen auf der Welt um sechs Ecken verwandt oder bekannt ist?
Bekannt ist. Dass man also jemanden kennt, der einen kennt. Ja, ja, genau. Aber verwandt nicht. Also da wird es dann schon...
Nee, verwandt geht natürlich nicht.
Da wird es dann schon schwieriger.
Hat dir das jemals Vorteile gebracht, dass du so eng mit Helmut Kohl verwandt bist?
Ich glaube, deshalb hat es so lange gedauert, bis ich endlich hier sein konnte. Nee, kannst nicht einmal. Das ist der sechste Großneffe von Helmut Kohl. Den kannst du nicht einladen.
Nee, das kannst du nicht bringen.
Nachher ist das eine politische Talkshow. Das mag unsere Zielgruppe. Gruppe nicht.
Genau. Ja, genau. Sag nochmal das Wort politische Talkshow und wir senden dann ein Foto von dir mit dem Seppelhut.
Willkommen in der politischen Talkshow mit Barbara Schöneberger. Von schönen Siefen.
Ich heiße von Schönstetten und du bist Graf von Hohenecker. Ihr beiden lebt auf dem schönen Gut Schloss Königstümpel. Aber hier läuft nicht alles glatt. Überall Intrigen und Missgunst. Clarissa und Johannes streiten über das Abendessen. Denn das Lieblingsessen von Graf von Hohenecken sind Frikadellen mit Mischgemüse und brauner Soße. Schon wieder hat Clarissa die Frikadellen anbrennen lassen. Ein Streit entfacht, bei dem auch alte Wunden aufgeklaffen. Johannes geht nie mit den Hühnern Gassi. Mein Gott, die sind so durchgeknallt.
Ich finde es total gut.
Die sind so durchgeknallt.
Das erinnert mich an ZDF-Redakteure, mit denen wir Impro-Shows gemacht haben. Mhm. Weil normalerweise ist ein Impro, pass auf, da ist eine Turnhalle und du bist ein Raumfahrer. Viel Spaß. Und dann geht's los. Dann lässt man da was entstehen. Aber das ist ja ein komplettes Drehbuch.
Ist rührend, oder? So, also Johannes geht nie mit den Hühnern Gassi. Clarissa bügelt die Golfhosen von Johannes falsch. Bitte... Seid dabei so melodramatisch wie möglich und beachtet Folgendes. Graf von Hohenecker beginnt jeden Satz mit, meine Mutter hatte so recht. Und Clarissa beendet jeden Satz mit, so nicht. Okay. Vertragt euch am Ende und sagt euch, wie sehr ihr euch liebt.
Das ist ja mehr Schach.
Oh Gott sei Dank.
Also ich muss
ich
immer
schon
sagen,
alles vergessen. Also
meine Mutter hatte so recht.
Ja, okay. Warte. Du musst jeden Satz so. Wir leben auf dem schönen... Jetzt, ich serviere dir das Abendessen.
Ne?
Ich komme erstmal rein. Zunächst hatte ich mich mal auf einen relativ gemütlichen Abend mit dir gefreut, an dem wir endlich mal über uns reden können. Aber so, wie es jetzt aussieht, geht es natürlich nicht.
Meine Mutter hatte so recht. Sie hat mir schon immer gesagt, wenn du mit dieser Frau zusammenlebst, wirst du nicht einfach an einem Tisch sitzen können und in Ruhe essen.
Weißt du, wenn du mich nicht hättest, dann wäre die Holding... mit der wir so viel Geld erwirtschaften, dass immer etwas übrig bleibt, wie Bernhard Hoeker sagt, dann wäre diese Holding schon längst den Bach runtergegangen. Aber ohne mich so nicht.
Meine Mutter hatte so recht. Sie hat mir schon immer gesagt, du würdest sofort aufs Geschäft zu sprechen kommen, wenn du einmal das Essen versauen würdest. Und genau das ist jetzt wieder passiert. Ich bin enttäuscht.
Ich lasse Frikadellen auch nur dann anbrennen, weil ich draußen sein muss, um mich um die Hühner zu kümmern, die du vernachlässigst, seit du mich geheiratet hast. Seit dem Tag, an dem ich hier zu dir in dein kaltes Schloss gezogen bin, vernachlässigst du die Hühner, was mich dazu zwingt, meine Pflichten in der Küche zu vernachlässigen. So nicht.
Oh, meine Mutter hatte so recht. Meine Mutter hat schon immer gesagt, wenn ihr euch Hühner anschafft, irgendwann werden sie auf dem Tisch landen. Und ich habe das Gefühl, als du das letzte Mal Gassi gegangen bist, das ist meine Aufgabe gewesen mit dem Gassi gehen. Lass mal, was sagt denn das
Drehbuch? Du machst die Golfhosen. Die Golfhosen mache ich falsch. Nein, ich mache die falsch.
Meine Mutter hat schon immer gesagt, solltest du irgendwann einmal Hühner haben, sie werden auf deinem Tische landen, weil du mit ihnen nicht oft genug Gassi gehst. Das wird dann und du wirst schuld sein.
Das ist ganz richtig. Da hat deine Mutter ausnahmsweise mal recht gehabt. Und Nein. deine Golfhose, wenn ich es dir sagen darf, auch wenn du dich jedes Mal darüber aufregst, sitzt heute endlich mal so, wie sie sitzen muss, denn ich habe dir eine Bügelfalte in die Mitte hineingebügelt und das ist das Einzige an dir, was steht.
Meine Mutter hatte so recht, du wirst alles als Absicht beschreiben, auch wenn es dir einfach aus Versehen passiert, weil du dieses Bügeleisen in deinem Leben wahrscheinlich noch nie benutzt hast.
Oh, es könnte jetzt total ausarten, mein lieber Graf.
Ich glaube, da ist etwas aus deinem Pup herausgekommen. Kann das sein? Meine Mutter hatte so recht. Also schon beim ersten Besuch sagte sie, da ist etwas aus ihrem Pup herausgekommen.
Aus ihrer Puppe.
Puppe, Entschuldigung.
Die Puppe, es ist ein weibliches Geschichte. Das macht ja das Lustige daran, dass auch ein Mann eine Puppe hat. Du hast nichts verstanden. So, zurück zum Text. Bernhard.
Ja, aber eine Frau hat ja auch einen Herzschlag.
Ja. Gott. Sollen wir uns wieder vertragen?
Ja, meine Mutter hatte so recht. Du bist die beste Frau, die mir je passieren konnte.
Niemand
korrigiert mich so liebevoll, wie du es tust. Was dachtest du denn zuerst? Oh, meine Mutter hatte so recht. Sie wird nicht wissen, was sie noch dachte.
So nicht, sag ich dann nur. Und dann ping, Feuerwerk. Wie geht denn die Titelmusik von GZSZ?
Das weiß ich nicht mehr.
Hat die überhaupt eine Titelmusik?
Ja,
oder geht's da gleich los?
Forbidden love goes straight to your heart.
Na, na, na. Aber das ist doch GZSZ.
Nee, GZSZ.
Verbotene Liebe.
Verbotene Liebe ist...
Forbidden Love natürlich. Was guckst du? Forbidden Love oder gute Zeiten schlecht?
Verbotene Liebe. Also ja, dann ist es Forbidden Love. Aber nicht mehr. Inzwischen bin ich auf deren Sendeplatz.
Das ist ja lustig. Oh Gott, das ist der größte Triumph, oder? Sendungen gucken, so lange, bis man sie dann mit der eigenen Sendung vom Sendeplatz verdrängt. Ah, das ist finde ich, ein später Triumph.
Das war auf jeden Fall, als ich die Kollegen dann mal sah und traf, war das Hallo. Sehr lustig. Hallo. Und wann läuft das an eurer, also da, wo ihr nicht mehr?
Bei uns ist das manchmal in der Talkshow so, wenn da Leute kommen und irgendwas bewerben, was irgendwann im Fernsehen läuft, dann stellen manchmal drei Leute fest, dass sie alle zur gleichen Zeit laufen. Und dann sagt immer der eine, guck Tatort. Und dann ist sie, nein, guck den ZDF-Liebesfilm. Aber meine Doku kommt zur gleichen Zeit. Und so, ja, da muss man sich immer einig werden. Also das war sehr, sehr schön, dieses Spiel. Auch wenn es ein Theaterstück ist, sage ich mal, das gewissermaßen viel will und wenig kann.
Es ist aber gut, in guten Stücken steckt mehr, als man vorher denkt.
Ja, gehst du häufig ins Theater?
Naja, ich arbeite da. Grundsätzlich. Ach,
aber nicht immer. Nein, nur weil du dich als Comedian und Stand-Upper siehst.
Das ist nicht alles Stand-Up. Also ich habe leider wenig Zeit, weil die meisten Theater dann ihre Aufführungen haben, wenn ich selber arbeite. Also am Wochenende und abends. Also ich würde mir Theaterprogramme morgens zwischen 10 und 11 würde ich mir in aller Ruhe anschauen können. Aber das kommt eher selten vor. Und wenn ich dann mal zu Hause bin, bin ich sehr gerne zu Hause und dann nicht auch noch unterwegs. Aber ich bin immer froh, wenn ich mal so bunte Abende habe, dann kann man Kollegen auch mal sehen. Oder
ja,
wenn in Bonn was ist, dann geht man manchmal vorbei. Also bei mir zu Hause, das ist dann ganz, ganz praktisch.
Mhm. Naja, und ich finde es doch am allerschönsten, wenn wir eigentlich immer die Kollegen sehen. Und das passiert eigentlich jetzt nicht mehr, also bei mir nicht mehr so oft wie früher. Finde ich eigentlich schade.
Ja, ja. Das war früher, was viel öfter, gab es öfter.
Ja,
ne?
Wir haben genial daneben zusammen gemacht. Wir haben uns immer gesehen. Wir haben uns ständig gesehen.
Wieso warst du eigentlich, warst du schon bei Wer weiß denn sowas?
Ja, und da bin ich ganz schnell wusste ich alles. Und ich habe den Elton bei allem. Und der Elton, jetzt mal ganz ehrlich, der Elton wusste nichts. Und ich wusste alles. Wenn man eine Fastenkur macht und nur und nichts isst und so, ja, dass man dann nach Nagellack riecht, weil man das entsäuert und dann ist es Aceton und Ding. Genau. Und so, ich wusste alles. Ich habe einen Durchmarsch gemacht mit Erklärung, dass selbst Kai Pflaume wirklich kurz in seinem Gesicht hat sich Regung gezeigt, ja. Und dann gab es ein Ding, wo spielt Sandra Bullock mit? In die Firma, die Akte,
die Ding,
irgendwie so. Und dann sagte der Elton, die Firma oder keine Ahnung. Und ich so, nee, also dem glaube ich jetzt nicht, der wusste nichts bisher, ja. Und dann habe ich den overruled, wir haben mein falsches Ergebnis eingeloggt und ich musste mich verabschieden.
Ach, dann was, hast du dich selber rausgekriegt? Das war wirklich bitter.
Und ich habe gegen irgendjemanden gespielt, der mit dir gespielt hat. Ich weiß nicht, wer das war.
Das Beste ist ja, dass ich in der Filmfrage scheinbar gewonnen habe. Das ist ja für mich, da habe ich ja gar keine Ahnung von.
Nee, aber da hat der andere wahrscheinlich Bescheid gewusst.
Ja, oder das war dieses eine Glücksding, dass ich mal was wusste.
Ich glaube, das war der Hans Siegel oder so. Ich weiß
es nicht
mehr.
Das kann nicht sein, weil der ist ein ganz netter Kollege.
Gut.
Aber
der war nicht bei euch, meinst du?
Wenn ich mit dem spiele, das ist für mich mit eine der schönsten Tage ist das für mich,
ja,
weil ich ihn sehr, sehr mag und sehr viel Spaß habe und ich ihn wirklich sehr, sehr schätze. Aber es ist auch einer der schwersten Tage, weil er wirklich mit einer Überzeugung nichts weiß, dass ich fest, also wenn dann wird dann sowas gesagt, wie hieß Angela, die Bundeskanzlerin Angela mit Nachnamen?
Ja. Merte.
So, und dann, dann steht dann da irgendwie Merkel, 1, 2 oder Merkel steht dann da. Und dann denke ich, ja klar, ist natürlich Merkel. Und dann sagt er, das ist 1, das habe ich schon mal gehört, ganz wichtig, super, 2, du bist so geboren worden. Und dann ist er weggegangen, dann, ja okay, dann wird es wohl stimmen. Und dann nehme ich und dann sage ich, es ist 1 und Kai guckt mir an, was ist das für ein Bullshit? Also
lustig.
Der ist wirklich so überzeugt.
Ja klar.
Das ist wirklich, also der mit dem zu gewinnen, ist eine besondere Leistung.
Mhm.
Aber ich mag ihn sehr, sehr gerne. Das ist einer meiner Lieblingskollegen.
Und der ist irgendwie, ist ganz gut, finde ich auch. So, bevor ich jetzt mich hier um Kopf und Kragen rede, pass auf. Wo waren wir gerade stehen geblieben?
Ich weiß nicht, wir wurden von dem Spiel unterbrochen.
Ja, von diesem unsagbaren Spiel.
Nein, es ist sehr schön.
Aber wir konnten nochmal unter Beweis stellen, was wir auch schauspielerisch natürlich einiges drauf haben. Ich habe mir ein Stichwort hier aufgeschrieben, das heißt Ahnenforschung. Und das haben wir eigentlich ja gerade eben schon gestreift und sind nicht stehen geblieben. Hast du privat, persönlich für dich oder im Rahmen einer Sendung Ahnenforschung betrieben?
Ich habe privat damit angefangen. Einfach so aus Interesse, wenn man sich ja mit Älteren aus der Familie unterhält. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Es sind drei Dinge, die mir daran totalen Spaß machen. Das eine sind so Logiksachen. Du findest irgendeinen Grabstein und eine Todesanzeige und eine Geschichte aus der Familie. Und die drei Sachen musst du so zusammenbringen, dass du nachher weißt, wer ist mit wem verwandt.
Mhm.
Weil manchmal liegen dann die Kinder, liegen dann bei den Eltern, bis auf die Frau, die liegt woanders beim Schwager aus Gründen, keine Ahnung.
Sowas. Ich weiß warum.
Ja.
Die lagen auch zu Lebzeiten schon ab und zu mal zusammen.
Das ist schon mal einfach so, das macht mir einfach Spaß so als Mhm. Also Logik, also quasi so Doku mit der eigenen Familie. Das zweite ist, es ist wirklich spannend, etwas über die Familie zu erfahren und sich zu überlegen, in welcher Lebenssituation waren die, weil man sie ja selber kennt. Also da ist dann irgendwie gerade bei den vor 100, 250 Jahren, sind dann ein Onkel von mir, der ging, oder Vorfahre von mir, der ging morgens zum Amt und hat zwei tote Kinder gemeldet, die in der Nacht gestorben sind. Der eine morgens, der andere abends. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man dann selber Kinder hat, ist das nicht nur so ein Ereignis, zwar muss ich ein Todesdatum eintragen, nächster, sondern man hat so dieses, also man, die Vergangenheit bekommt so ein Leben, also bekommt irgendwie eine Ding. Und das dritte ist, mit den alten Familienmitgliedern zu sprechen, ist relativ schwierig, weil es gibt ganz wenige Themen. Also die Follower und Likes auf Instagram ist
etwas, aber über die alte Zeit, sowas hat meine Oma, die hat es immer gesagt, die alte Zeit oder die schlimme Zeit hat sie es immer oft genannt auch. Aber davon konnten die wahnsinnig erzählen, weil die das noch alles wusste, alles.
Und dann ihre Fragen, wer war denn da mit wem verwandt, welche Geschichte, wen hast du besucht, warum? Und da kommen ganz tolle Geschichten
Aber wir hätten noch ein bisschen vorher damit anfangen sollen, weil meine Oma und meine Großeltern leben natürlich alle nicht mehr. Bei uns lebt gar keiner mehr. Und man hätte das alles aufschreiben müssen. Bei uns gab es eine Tante, die hat ihre Kinder und ihren Mann zurückgelassen in Rheinland-Pfalz auf dem Dorf und ist nach Amerika, 1911 Krass. Oder keine Ahnung, irgendwie so, ja. Vielleicht, und ich denke mir natürlich, mein Gott, jetzt habe ich vielleicht irgendwie Verwandtschaft in Amerika, die da, keine Ahnung, irgendwas machen. Schade.
Wir haben einmal Verwandte, die sind mit einem Kind nach Brasilien, haben unterwegs auf dem Schiff das zweite bekommen. Mhm. Dann sind in Brasilien beide Kinder gestorben, dann sind die wieder zurück und haben neu angefangen mit vier Kindern. Wenn man sich überlegt, was das bedeutet an Veränderung. Und du müsstest jetzt mal kurz die Frage stellen, mal eine ganz andere Frage. Angenommen, du könntest in der Zeit zurückreisen, mit wem würdest du dich gerne mal treffen?
Wem würdest du dich gerne mal treffen, Bernhard, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest?
Ja, die Zuhörer und
Gute Frage, musst du jetzt aber sagen.
Das ist eine gute Frage. Mhm. Die Zuhörer, danke für die Frage. Danke, sehr gute Frage. Dann erwartet man ja immer so, ja, Napoleon, oder man möchte mal mit Cäsar reden oder mit Newton oder mit was weiß ich. Und ich sag dann immer mit meiner Urgroßoma. Weil das ist eine, die ist aus dem Ludwigshafener Raum, ist sie weg und über, was ist Greifswald, Rostock, noch irgendwelche Orte, Berlin, dann ist sie nach St. Goarshausen und dann hat dann in Düsseldorf ihren späteren Mann kennengelernt. So, hatte aber ein Kind. Dieser Mann verliebte sich in sie und wollte sie heiraten, also quasi das Dienstmädchen mit dem Kind heiraten. Und dann hat sie gesagt, du weißt, es ist schwierig, wir haben 1904 und eine Frau heiraten, die ein Kind hat, das ist für dich gerade nicht so gut. Dann sagt er, es ist mir total egal, ich liebe dich, ich will dich heiraten, du bist die Frau meines Lebens, ich werde dich heiraten und dieses Kind an meiner Stadt annehmen, also als mein eigenes Kind annehmen. Und dann hat sie gesagt, okay, dann machen wir das. Und dann haben sie geheiratet und er hat das Kind als seines angenommen.
Das ist schön.
Ja, und 14 Tage später zur Adoption freigegeben.
Oh.
Und danach haben die Familie gegründet, aus der ich dann quasi letzten Endes immer entstanden bin. Und
okay, haben das Kind weggegeben? Also
das heißt, es ist nach Amerika adoptiert worden. Und ich bin auf der Suche nach diesem Onkel. Ich habe dann irgendwann, das ist die Geschichte, die man in der Familie kennt. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, ich habe dann nach ihr gesucht und festgestellt, dass beim Amt in Berlin hat sich die Verwaltung der Berliner Charité gemeldet und die Geburt des unehelichen Kindes von der Dienstmagd, und dann war das definitiv, es war dann halt meine Urgroßmutter mit Geburtsdatum, wo sie herkam, und den Namen Josef gegeben. Und seitdem habe ich der Familie gesagt, Leute, ihr habt einen Onkel, also die ganzen Große, ihr habt einen Onkel.
In Amerika.
Und der heißt Josef und der hat ein Geburtsdatum. Und das war für die komplett neu. Und jetzt bin ich auf der Suche nach dem, wo er gelandet ist. Ist allerdings sehr schwierig, weil Adoptionen damals waren, wenn das überhaupt stimmt. Also das weiß man ja auch nicht.
Aber man wundert sich doch sehr. Und das finde ich den Wahnsinn. Wenn du in Deutschland irgendwie suchst nach Ahnen oder nach irgendwas, es ist ja alles archiviert, oder? Ja. Also da kann man sich echt drauf verlassen. Also das haben sie drauf.
Das ist wirklich, also es gibt, sagen wir so, die der Drang nach reinem Blut in der Geschichte Deutschlands hatte natürlich den unfassbaren Vorteil, dass sehr viel Ahnenforschung betrieben wurde und man findet oft, also wo die ganzen Stammbäume schon der Buslinie aufgezeichnet
und aufgelistet.
Der Nachteil dieser...
Ja, es gibt einige.
Es war halt dieser Krieg, der dann leider, ich glaube, doppelt so viel Dokumente verbrannt hat, weil natürlich unfassbar viel im Krieg zerstört worden ist. Und da an diese ganzen Sachen ranzukommen, das ist dann schon, also es gibt dann Regionen, da ist es leichter, in Städten schwieriger natürlich als in Dörfern, weil natürlich so eine Kirchengemeinde weniger bedroht war oder weniger passiert ist als in großen Städten. Aber das ist schon eine spannende Geschichte zu... Also vor allen Dingen das mit der eigenen Lebensgeschichte zu vergleichen. Sagen, der war in dem Alter, wie ich jetzt bin. Und dann haben die das gemacht. Würde ich heute niemals machen. Aber die haben das gemacht. Also irgendwelche...
Toll.
Kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Vor allen Dingen, je früher, je besser.
Ja, ja, eben. Dann leben ja auch noch alle.
Und was ich ganz wichtig, muss ich unbedingt empfehlen, Tonaufnahmen machen. Weil es gibt Bilder von den Verwandten. Es gibt wegen mir auch ein paar Videos.
Ja,
ne,
ja,
so ein paar
es gibt
bewegte.
Kein gesprochenes Wort, gell?
Und Texte und Briefe und alles. Aber die Stimme nochmal zu hören von der Tante, das ist wirklich was Besonderes.
Ja, du hast
einfach
recht.
Handy anmachen, aufnehmen und erst dann abspielen, wenn sie gestorben sind. Dann ist das auch rechtlich, glaube ich, in Ordnung. Aber es ist so toll. Es ist wirklich, wirklich beeindruckend.
Ich sage einfach meinen Kindern jetzt, wenn ich gleich nach Hause komme, sie sollen mich die ganze Zeit aufnehmen und filmen. Es könnte irgendwann mal für die Nachwelt, könnte es nochmal wichtig werden. Meine Kinder fragen mich solche Sachen wie, gab es auch schon Telefon, als du klein warst, oder gab es da schon Edeka? Hat letztens ich so, du Edeka, da habe ich doch die 125-Jahr-Feier moderiert. Ja, die gab's schon.
Das ist lustig, was da, gab's das schon? Hattest du auch diesen Krieg? Nee, das war die Oma. Ach so.
Oh Mann, also ich finde es ja immer toll bei dir, weil du, glaube ich, hast Themen, die du dann einfach so für dich entdeckst und dann gehst du aber auch in die Tiefe und dann, dann beißt du dich richtig fest und dann beschäftigst du dich mit so einer Sache einfach über Jahre unter Umständen.
Naja, also ich finde, wenn mich etwas interessiert und ich mich für etwas begeistere, also wenn mich etwas interessiert und ich mich für was begeistere, dann steigere ich mich dann, also gehe ich die Sache noch an, das finde ich dann auch interessant. Und da ich ja jemand bin, der viel unterwegs ist auf Tour und dann auch lange Zeit in Hamburg ist, und da muss ich ja meine Hobbys quasi mobil halten. Also Klavierspielen ist total schwierig, sowas. Oder eine Fußballmannschaft oder Hockey, was ich spiele. Ich komme nicht zum Hockeyspielen, weil ich halt immer unterwegs bin. Und wenn ich zu Hause bin, dann will man von den drei Abenden nicht zwei noch weggehen. Aber so eine Abendforschung kann man super machen. Man lässt sich irgendwelche Dokumente schicken und dann sitzt man 4 Stunden im Zug, Köln-Hamburg, bums, und dann sitzt man da, trägt die Sachen ein, vergleicht das und so weiter.
Hast
das
du denn einen richtigen Stammbaum? Also kann man sowas malen oder zeichnen? Oder es gibt wahrscheinlich so Vorgefertigte, wo man einträgt.
Also man muss sagen, die Verwandtschaft kommt aus einem Dorf und deshalb ist der Begriff Stammbaum nicht hundertprozentig korrekt. Es ist eher ein Adventskranz, muss man dazu sagen. Und so. Und das macht man manchmal.
Jeder mit jedem, wie bei RTL 2, meinst du das?
Familie, ja, das ist halt, ich meine.
Familie ist auch ein großes Wort.
Ich grüße Friesenheim. Ja. Ich grüße Friesenheim in Ludwigshafen, in Ludwigshafen inzwischen.
Ja, ja.
Aber es ist schon, also ich sag mal so, also da waren viele Hoheckers und wir haben dann, und dann hat auch irgendeine, die habe ich auch erst gar nicht auseinanderhalten können, die hatte einen, keine Ahnung, ich glaube, es war auch ein Josef oder ein Joachim, auf jeden Fall hatte sie, ich glaube, einen Joachim Hoecker geheiratet. Mhm. Dann ist der gestorben und dann hat sie einen anderen Joachim Hoecker geheiratet, der hat halt nur, der war dann der 6. und nicht mehr der 5.
Du, das musst und du das schon verstehen, da muss man sich nicht so umstellen.
Das ist, da kannst du einen Ring behalten,
alles
ist die Nummer
klar, gleich.
Der Name schon drin. Und und das kann man, jetzt sind 1500 Leute in dem Stammbaum drin, der natürlich, da gibt es auch Linien, die irrelevant sind über irgendwelche Cousins, Cousinen, dann die Großeltern, aber das mache ich dann. Dann geben die mir ihre Sachen, die trage ich damit ein und druck denen das mal aus.
Toll.
Und auch Familienfeiern das ausdrucken auf so einem ein Meter breiten und 4 Meter langen
Blatt Gott, Papier. Ist das toll. Wie weit gehst du zurück?
Das Älteste ist 1600 oder so.
Das ist schon der Hammer.
Ja. Also man könnte weiter, wenn man einfach wild irgendwas zurückgeht, aber ich will immer irgend noch einen Bezug oder eine dazu haben. Mm. Aber das ist so 1700. 1648 ist, glaube ich, der Jüngstgeborene, den ich so habe. Davor gibt es dann einen Vater, aber da habe ich auch den Namen, aber noch nicht das Datum.
Und die hießen auch alle Hoecker?
Nee. Also Hoecker ist bis könnte ich nachgucken. Ich habe das ja...
Das wäre mir recht, wenn ich das ganz
das
genau
wüsste.
So, jetzt setzt er sich, ich kommentiere kurz, was passiert. Er setzt sich jetzt seine bügelfreie Brille auf. Die beiden Bügel abgebrochen sind. Er hat sie sich aber an der Seite zurechtgeschliffen.
Richtig, ich habe mit der Dekopiersäge bin ich hingegangen und habe die... Und habe die.
Ach, schön,
die
hast du es
dir
zurecht gemacht. Und jetzt klemmt er sich das einfach
mit dem ich
wie so ein Zwicker auf die Nase.
Mit dem ich normalerweise meine Hornhaut bearbeite.
bevor du sie mit Epoxidharz
ausgießt. Bevor ich sie dann wiederum mit Epoxidharz
ausgieße. Einfach nur mal also, ganz kurz zusammengefasst, worüber wir heute gesprochen haben. So bitte.
1718 ist Johann Michael Hohecker. Das ist so der älteste, den ich bisher gefunden habe mit Datum. Ich weiß, dass sein Vater wiederum Josef Hohecker hieß und die Frau Juliane dann später Hohecker. Aber da habe ich noch keine Dokumente, wann die geboren sind. Das muss alles in Friesenheim gewesen sein. Okay. Aber da fehlen mir die...
Und Honecker, hast du den auch? Den hast du noch nicht irgendwie ausfindig gemacht, oder?
Ich habe den Stammbaum der Honeckers quasi so ein bisschen nachgebaut, auf die Schnelle, aber die waren die ganze Zeit im Saarland. Die sind da nie rausgekommen. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, mit denen verwandt zu sein, das muss dann schon über eine Ecke sein, weil wie gesagt, der war schon 1732 da. Das heißt, die müssen ja vor 1732 aus der Honecker-Linie nach Süden gegangen sein.
Ja.
Zumal auch, wenn es die Burg zu Hoheneck gab, hießen ja ganz viele Leute, die kommen da von der Hoheneck.
Ja.
Und das kann halt sein, dass die gar nicht miteinander verwandt waren.
Stimmt.
Nur weil die gleich heißen und sowas.
Gott, ich habe so viel über dich erfahren. Über deinen Körper, über deine...
die Puppe habe ich gelernt.
Über deine Puppe und über deine Familie. Es war fast wie so ein Bewerbungsgespräch. Frag mich nur, wer sich hier bei wem beworben hat. Egal. Es war schön.
Danke, Clarissa.
Danke, Johann.
Meine Mutter hat schon immer gesagt, geh zur Clarissa.
So
das ist ein wunderschön. Es wird ein wunderschöner Abend sein.
Es war toll mit dir und erwartet lustig. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir für die Einladung und für die Fragen und für die Zeit.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Das war Bernhard Hohecker bei den Waffeln einer Frau. Lieber Clemens, was war das für ein schönes Gespräch mit Bernhard Hohecker?
Ja, hatte ich so erwartet und es kam so und noch besser eigentlich. Ja, einfach ein guter Typ.
Ja,
guter
super Typ. Und wir, gute Typen, da sind wir ja Spezialisten drin. Wir haben sehr, sehr viele gute Typen und Typinnen bei uns auf der Plattform. Einfach mal reinhören. Wir haben so viele tolle Gespräche aufgezeichnet inzwischen. Ist für jeden was dabei. Nächste Woche gibt's ein neues. Bis dahin, eure Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de